Unsere Bibelstelle heute Morgen in Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20. Bevor wir das lesen, möchte ich aus der Nürnberger Nachrichten von gestern mal lesen, aus einem Leitartikel, wo es sagt, auch etliche Christen hadern mit dieser Geschichte von der Auferstehung. Sehen sie eher als Gleichnis, denn als reales Geschehen. Zweifel sind erlaubt, sie gehören zu einem lebendigen Glauben. Wer ohne Zweifel ist, neigt zu jenem oft auch religiösen Fundamentalismus, der momentan nicht für jenen Frieden sorgt, den Religionen predigen, sondern für Gewalt und Terror. Gottes Wort hat eine Antwort darauf, übrigens, möchte momentan keinen Kommentar geben. Aber Gottes Wort hat eine Antwort darauf, was solchen Menschen sagen, schreiben, immer wieder, wir Geschwister, wir haben etwas anderes zu sagen. Denn der Grund, warum wir hier sind, ist, dass Jesus Christus lebt, dass er lebendig aus dem Tod auferstanden ist, Leib und Seele. Das ist unsere feste Überzeugung, das ist unser Glaube. Ab und zu allerdings ist es für manchen Christen schwierig, Gott zu vertrauen. Aus verschiedenen Gründen finden manche Leute das schwierig. Die Hoffnung ist verschwunden. Manche sagen sogar, ich kann nicht mehr glauben. Was sollen wir dann tun, wenn ein Christ in so einer Situation ist? Oder auch Menschen, die, sage ich mal, noch nicht gläubig sind und niedergeschlagen sind. Was ist die Antwort für Sie? Ich gebe das alles in einem Satz. Und das ist die Botschaft von der Bibelstelle heute Morgen. Solche Menschen brauchen eine Begegnung mit Jesus Christus. Wenn das für dich der Fall ist, dass du eigentlich nicht so viel Hoffnung hast, dass du niedergeschlagen bist, dass es nicht mehr ist, wie es vorher war, egal was der Hintergrund für dich ist, dann möchte ich dir eine ganz klare Antwort geben. Das, was du brauchst, ist eine Begegnung mit Jesus Christus. Und das finden wir hier in Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, es geht um einen Menschen namens Thomas, der Jünger, den wir alle kennen, der zweifelnde Thomas. Als es nun Abend war an jedem Tag, Vers 19, dem ersten der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Wir lesen später, Thomas war nicht dabei. Aber ich denke, wir müssen seine Persönlichkeit verstehen. Er war ein Melancholiker. Das ist vielleicht besser als der zweifelnde Thomas. Ist besser Thomas der Melancholiker. Er sah oft nur schwarz. Kennst du so, solche Menschen? Bist du so ein Mensch? wir haben immer wieder Debatten zu Hause und da sind nur zwei Personen zu Hause mittlerweile. Und einer sieht schwarz, der andere ganz sonnig. Und ich möchte nicht verraten, wer derjenige ist, der schwarz sieht oder sonnig sieht. Wir brauchen eigentlich einander, um diesen Ausgleich zu bekommen. Und vielleicht bist du so eine Person und du siehst nur schwarz immer wieder. Du siehst das, was schiefgehen könnte, oder? Und so war er einer, er war besonders so. Wenn jemand zu ihm gesagt hätte, die Lage bessert sich, hätte er geantwortet, nur damit sie später schlimmer wird. Wir sagen immer zweifelnde Thomas. Ich denke, er war kein Zweifler im Grunde genommen, er war hartnäckig. Etwa wie ein Esel. Und solch ein Mensch hat Jesus als Jünger erwählt. Er war treu. Er war kein Atheist. Er war kein Agnostiker. Er war kein Bibelkritiker. Jesus, lesen wir in Kapitel 11, hat von Lazarus, sein Freund, gehört, dass er krank ist und dass er vielleicht sterben wird. Und dann hat Jesus zu denen später gesagt, als er gewartet hatte, er ist tot, aber wir gehen zu ihm hin. Und die Jünger haben zu Jesus gesagt, aber sie sind bereit, dich dort zu töten. Es ist keine gute Idee, dorthin zu gehen. Und der Thomas hat gesagt, lass uns gehen und mit ihm sterben. Also treuer als das kann man nicht sein. Aber auch pessimistischer als das kann man nicht sein. Thomas, ich finde das faszinierend. So eine wollte Jesus unter den Zwölfen haben. Eigentlich gehört er dazu. Er hat seinen Beitrag zu leisten. Aber wir finden hier, dass er eigentlich seinen Beitrag nicht geleistet hat. Er war entmutigt. Das Schlimmste ist geschehen. Wir haben davon gehört, gut geschildert, mehrmals. Heute Morgen, das Schlimmste ist geschehen. Jesus starb. Thomas hatte seine Hoffnung auf Jesus gesetzt. Er war entmutigt. Eigentlich könnte er seine 11 Freunde oder jetzt mal 10 Freunde nicht mehr in die Augen schauen. Es schmerzte ihm zu viel. Warum war er nicht dabei? Naja, wir können vermuten, aber Tatsache ist, die Bibel sagt gar nichts, erklärt nicht, warum er nicht dabei war, sagt nur, er war nicht dabei. Er hat sich zurückgezogen. Vielleicht war er am Ende. Das passiert zu Christen. Wir sollen keine falsche Vorstellung haben, dass wenn du zu Jesus Christus gehörst, dass es keine Zeit geben wird, da du durch den tiefen Tal gehen wirst. Das passiert zu Christen. Manche haben es schwieriger als andere. Bei manchen merkst du das nicht, dass sie durchgehen. Er war zutiefst enttäuscht, niedergeschlagen, sein Herz war zerbrochen. Ich bringe es nicht übers Herzen, den Gottesdienst zu besuchen. So sprechen manche Christen, sie sind so niedergeschlagen. Ich, Ich kann es nicht mehr schaffen, sogar zum Gottesdienst zu gehen. Geschwister, wir sollten Sympathie mit jedem Christen, der oder die das erfährt. Wir sollen Sympathie haben, aber dass sie fernbleiben, das wollen wir nicht bejahen. Denn ich möchte dir lesen, was es sagt in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Das heißt, mittlerweile gibt es welche Christen, die nicht mehr kommen überhaupt. Ist Sitte bei denen geworden. Sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und das waren Menschen, das waren vor allem Juden, die Verfolgung erlebt haben. Und dann sind sie vom Gottesdienst ferngeblieben. Sogar wenn es extremer Fall ist, Verfolgung, schreibt er, und dieses Gottes Wort, du sollst trotzdem zum Gottesdienst hingehen. Gott will, dass wir ihn anbeten. Gott will, dass wir uns zusammen mit Christen kommen, treffen. Der Thomas hat wirklich etwas verpasst. Ich komme zurück zu Vers 19 und merkt ihr, was Jesus gesagt hat? Wir haben es gelesen, Vers 19, als Jesus hineinkam, das Erste, das er gesagt hat, war Friede mit euch. Thomas hat den Frieden verpasst. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Oh, das muss wirklich etwas Wunderbares gewesen sein. Es ist so klar, das ist unser Jesus, der wurde gekreuzigt. Die Wunde, die Narben sind immer noch da, aber er lebt. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ist das nicht fantastisch? Aber Thomas war nicht dabei. Er hat den Freuden verpasst. Und dann in Vers 21 lesen wir weiter. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Zweck des Lebens. Was jetzt zu tun ist für mich als junger Jesu. Wie der Vater mich gesandt hat, jetzt sende ich euch. Zweck des Lebens. Ein Mensch, der niedergeschlagen ist, das ist, was ihm fehlt. Das ist, was er nicht so ergreifen kann. Weil das nicht zustande kommt. Und hier sagt er, hier ist Zweck für dein Leben zu allen 10, die da waren. Hat's für Thomas auch gemeint, nur Thomas war nicht dabei. Wie der Vater mich gesandt hat, so schicke ich euch auch hin, um das Gleiche zu tun. Diese wunderbare frohe Botschaft zu verkündigen. Aber das war nicht alles. Hat noch etwas verpasst. Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, Jesus, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr jemanden behaltet, da sind sie ihm behalten. Aber bemerke das, was er getan hat. Er hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das ist mehr, als ich versuchen möchte zu erklären, heute Morgen. Aber es ist deutlich, er hat sie eine besondere Kraft gegeben in diesem Augenblick. Empfängt den Heiligen Geist. In 50 Tagen wird es sein, dass der Heilige Geist aus dem Himmel kommt und sie tauft. Und dann waren sie wirklich mutig. Hier hat er etwas Besonderes für sie getan. Und Thomas, der hat es verpasst, weil er nicht da war. Wir können Sympathie mit diesem Mann haben. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, so sehr kritisch auf ihn zu sprechen. Aber dieses sollen wir auch verstehen. Weil er eben so, sich so zurückgezogen hat, er hat vier Dinge verpasst. Erstens Friede, zweitens Freude, drittens Zweck des Lebens und viertens die Hilfe des Heiligen Geistes. Geschwister, jeden Sonntag, ob wir das sagen oder nicht, ob das uns so ganz bewusst sein ist oder nicht, der Grund, warum wir sonntags zusammenkommen, ist, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist, am ersten Tag der Woche. Letzter Tag war Samstag, erster Tag war Sonntag. Er ist auferstanden jedes Mal, dass wir zusammenkommen. Das ist eine Botschaft an die Welt. Jesus ist auferstanden. William E. Sangster, der Bischof in der Methodistenkirche in England war und ein sehr bekannter Prediger, hat eine Krankheit gehabt, progressive Atrophie von den Muskeln. Und er könnte immer weniger tun. Und dann hat er sich zurückgezogen und er meinte, ich werde nur schreiben und gelegentlich predigen. Und er hat gebetet, Herr, lass mich in den Kampf weiter stehen. Dann schließlich kam es zu dem Punkt, dass er nicht mehr sprechen könnte oder kaum sprechen könnte. Und einige Wochen bevor er starb, war es Ostersonntag. Er hat sich so sehr erfreut, dass es Ostern war, aber er hat einen Brief an seine Tochter geschrieben. Du weißt nicht, wie unerträglich es ist, schreien zu wollen, Jesus ist auferstanden. Aber ich kann es nicht tun. Aber noch schrecklicher wäre, für jemanden, der eine Stimme hat und dieses nicht schreien will. Jesus ist auferstanden. Und lass uns für einen Augenblick nicht schreien, sondern singen. Wir haben einen Kanon. Ich denke, Ralf, das hast du nicht ausgesucht, so ich denke, ich bin frei, dies zu tun. 190 und ihr wisst ja, wenn wir einen Kanon singen, dann werden wir das aufteilen. Wir sind so wunderbar aufgeteilt und dieser Kanon hat drei Teile und wir sind so drei Gruppen, oder? 190, der Herr ist auferstanden. Wir singen das gemeinsam mal durch und dann teilen wir das auf, okay? Damit wir brauchen nicht schreien heute Morgen, aber singen auf jeden Fall. Einmal durch. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig. von euch so drin waren, ihr wollt es sagen, dass der Herr auferstanden ist. So haben wir gesungen. Zurück zu Thomas. Er war hartnäckig. Jesus ist gekommen. Sie haben solche Freude gehabt. Thomas aber, Vers 24, Kapitel 20. Thomas aber, der eine von den Zwölften, genannt Zwilling. So, das heißt, er hat einen Zwillingen gehabt. Wir wissen nicht, ob der immer noch lebt. Auf jeden Fall, er gehörte nicht zu diesen Zwölften. Und es sagt dann über ihn, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das ist aber hartnäckig, oder? Ich werde nicht glauben. Da muss Jesus das für mich tun. Zwei Jahre lang waren diese 12 Männer mit Jesus zusammen. Sie kannten einander sehr gut, Tag und Nacht miteinander. Sie kannten die guten Seiten und die schlechten Seiten voneinander. Sie haben gelernt, miteinander zu leben. Auch die anderen 11 haben gelernt, mit Thomas zu leben. Und er kann sie jetzt nicht glauben. Er kennt sie ganz gut. Und alle 10 sagen zu ihm, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Wir haben seine Narben gesehen. Und er war bei uns. Wenn wir Lukas Evangelium lesen, dann lesen wir, dass er sogar gegessen hat. Vor denen, ganz klar, das ist kein Gespenst, das ist kein Gleichnis, das ist keine wunderbare Idee, wie so viele Leute das erklären wollen. Tatsache, Jesus ist im Leib auferstanden. Thomas hat gemeint, ihr seid alle falsch, weil ich eben das nicht erlebt habe. Als ich Student war, war ich in einer Vorlesung von Anglistik und der Professor hat gesprochen von Abraham und andere Bibelpersönlichkeiten und was sie erlebt haben. Und dann hat er gesagt, aber solches habe ich persönlich nie erlebt. Und deswegen kann ich das nicht glauben. Das ist wie Thomas, oder? Du hast es erlebt, aber ich nicht. Wie oft sagen wir das zu Menschen, oder? Ich meine, du hast Dinge erlebt, die ich überhaupt nicht erlebt habe. Soll ich zu dir sagen? Nee, das kann ich nicht glauben. Aber Thomas, der wollte nicht glauben. Was sollst du zu einer Person, der oder die blind ist, über Sonnenlicht sagen? Sollst du davon schweigen, dass es Sonnenlicht gibt? Ich denke, jede blinde Person würde zu dir sagen, rede davon. Ich kann es nicht sehen, aber ich würde sehr gern davon hören. Was hat er verlangt? Er hat verlangt, dass er sieht und dass er antastet. Das war eine Forderung, nicht nur an den Jungen, es war eine Forderung an Jesus Christus selbst. Und dann lesen wir. Das, was eigentlich der Hauptpunkt ist, wie ich angefangen habe, er hat Jesus begegnet. Und nach 8 Tagen, Vers 26, waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Das heißt, zweiten Sonntag. Erster Sonntag waren sie da. Jesus ist auferstanden, es war Abend, er hat bereits Menschen begegnet, Jünger. Und zwei sind zurückgekommen, haben gesagt, wir sind mit ihm gelaufen. Und er hat bereits Petrus begegnet. Und sie alle reden miteinander. Und wenn du das in den anderen Evangelien liest, dann denkst du, oh, alle anderen 11, Judas ist tot, aber die anderen 11, nein, 10 sind dabei. Thomas nicht. Das war Sonntag, Tag der Auferstehung. Und jetzt eine Woche später, Sonntag, sie sind wieder zusammen da in diesen Räumlichkeiten, wo sie vorher sich getroffen haben. Und Jesus kommt wieder. Türen verschlossen, das heißt, er ist durch die Wand gekommen. Weiß nicht, wie er das getan hat, aber er ist Gott. Und er trat in ihre Mitte und er sprach noch einmal, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Richtig herablassend, oder? Er hat seine Persönlichkeit verstanden. Auch Jesus war mindestens 2 Jahre lang Tag und Nacht zusammen mit Thomas. Er kannte ihn durch und durch. Er kannte diese Schwarzseele. Und er spricht zu ihm jetzt nicht hart, nicht was ist mit dir los, aber dieses wurde von Jesus gefordert. Und Jesus kommt und sagt, jetzt antasten. Bitte. Und sei nicht verzweifelnd. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Denn Geschwister, dies ist eigentlich in der Kern von unserem Glauben. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann nach dem, was Jesus meint, da gibt es Dinge, die dazu gehören. Wenn du wirklich ein junger Jesu bist, wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, dann musst du glauben, erstens, dass er Gott und Mensch ist, der ist gekommen. Und zweitens, du musst glauben, dass er ein vollkommenes Leben geführt hat. Und drittens, du musst glauben, wirklich, du musst glauben, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünde. Und viertens, du musst glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist Basis für den Glauben an Jesus Christus. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und ich möchte sagen, wenn du wirklich einen Kampf mit diesem hast, okay, dann weißt du, was du brauchst. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus Christus. Und zu beten und zu sagen, Herr, hilf mir, dieses zu verstehen, aus deinem Wort zu verstehen. Es ist mir schwierig, aber hilf mir, dieses zu verstehen. Denn er hat es ihm gezeigt. Buchstäblich da. Beweis ist da. Er steht da. Mensch. Narben sind da. Und er sagt, rühre mich an. Taste mich. Du wolltest das und ich komme dich entgegen. Du forderst von mir, kannst du haben, aber ich fordere dann etwas von dir und das ist, dass du glaubst. Und das, was wir dann lesen in Gottes Wort, das ist die nächste Reaktion. Wir wissen nicht wirklich, ob er ihn angetastet hat. Das sagt's nicht. Vielleicht hat er das getan oder vielleicht hat er nur das angeschaut und das war alles, was er bräuchte. Aber auf jeden Fall, seine nächste Reaktion war, mein Herr und mein Gott. Anbetung. Nur eine im Judentum bekam Anbetung. Und das war Gott. Und das hat er dann gemeint. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist Herr. Jesus ist Gott. 80 Jahre später schrieb der Statthalter Plinius an Kaiser Trajan. Er war im Nahen Osten, das war sein Gebiet. Und er schrieb dieses, er hat zwei Diakonissen oder Diakoninnen, okay, kein Diakonissen, wie wir heute denken, sondern zwei Frauen, die gedient haben in der Gemeinde damals, 110 nach Christus. Zwei Frauen, die gedient haben, er hat sie verhaftet. Höchstwahrscheinlich haben sie die Todesstrafe erlebt, aber er hat zurück zu dem Kaiser geschrieben, sie singen Lieder zu Jesus als Gott. Das gehört zu dem christlichen Glauben. Jesus ist nicht nur Mensch, er ist auch Gott. Und dann spricht er einen Segen. Vers 29. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, okay, das ist ein jeder von uns. Wir haben es nicht gesehen, wir haben ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe trotzdem an ihn geglaubt. Warum? Gottes Wort, die Wahrheit. Ich habe es aus Gottes Wort gehört und Gott hat mich angesprochen, hat mein Herz angerührt, es mir klar gemacht, du als Sünde, du brauchst Jesus, der für dich starb und wieder auferstanden ist. Das ist der Weg, um Sünde zu überwinden. Und das ist der Weg zu Gott. Selig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Ich möchte noch ein Bibelvers aufschlagen, vorlesen. Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10. Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen, was Thomas getan hat, oder? Und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, was Thomas auch geglaubt hat schließlich, du errettet werden wirst. Menschen denken, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und sie denken dies und das aus und hoffen. Hoffen, dass sie in den Himmel kommen und sie tun alles Mögliche, um zu Gott zu kommen. Ich möchte euch sagen, es ist sehr, sehr einfach. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet werden. So einfach ist es, nicht kompliziert und dauert gar nicht lange. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und du kannst sagen, Herr Jesus, ich verstehe nicht so viel, aber dieses, das kann ich verstehen, dass ich an dir glauben soll als Herr und für mich Herr und dass ich glauben soll, dass du für mich gestorben bist und dass du wirklich aus den Toten auferstanden bist. Ich bin bereit, das zu glauben. Gott wird dich retten. Und nicht nur für heute, sondern für die Ewigkeit. So einfach ist es, zu ihm zu gehören. Während der Terrorherrschaft von Idi Amin war es ein Verbrechen in Uganda, Christ zu sein. Viele Christen wurden grausam ermordet. Das bereits erfahren zu haben, hielt trotzdem Pastor Kefe Sempangi an Ostersonntag 1973 einen Gottesdienst in einem Fußballstadion, wo 7000 Leute zusammengekommen sind, und er predigte die Osterbotschaft von dem auferstandenen Jesus Christus. Als dieser Gottesdienst vorbei war, kehrte er zurück zu seinem Kirchengebäude, und da folgten ihm 5 Geheimpolizei. Sie gingen auch in dem Gebäude hinein, haben die Türe hinter sich geschlossen und haben ihre Gewehre, 5 Männer, auf sein Gesicht gerichtet. Du hast den Befehl von Idi Amin nicht gehorcht. Wir werden dich deswegen umbringen. Bevor wir dich töten, hast du etwas zu sagen. Selbstverständlich war er voller Angst, Kefe Sempangi. Aber danach gab Gott ihm die Kraft zu sprechen. Und er sagte zu denen Folgendes: Das Wort Gottes sagt mir, dass ich bereits mit Christus gestorben bin. Mein Leben ist in ihm verborgen. Nicht ich stehe in Gefahr, sondern ihr. Ich lebe in dem auferstandenen Herrn. Ihr aber, ihr seid immer noch tot in euren Sünden. Ich bete, dass ihr nicht zum ewigen Gericht hingehen. Der Leiter von diesen 5 Polizisten ließ seine Waffe herunter und fragte: Kannst du bitte für uns beten? Und alle 5 sind Christen geworden. Überzeugung. Überzeugung durch und durch. Überzeugung ohne Zweifeln. Sage nicht, dass du 100% immer alles richtig denken wirst und folgen wirst. Und glauben wirst, sage ich nicht. Aber diese tiefe Überzeugung kann jeder von uns haben. Das ist das, was Jesus Christus anbietet. Genauso zu Thomas damals. Auch zu uns. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wir wollen beten.